Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Preissenkungen in den USA, mit dem Cybertruck durch Mexiko und Teslas Lithiumfabrik kommt früher. Mein Name ist David und dies ist die Folge 319. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euer Auto. Ob ihr Gummimatten braucht, Schutzblenden, Jackpads oder auch Performance-Pedale, hier werdet ihr fündig und ihr bekommt sogar noch 5% auf alle Produkte und fördert hiermit diesen Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier über die Tesla-News. FSD Beta, das ist ein großes Thema bei Tesla. Tesla entwickelt ja seit Jahren am autonomen Fahren und die am weitest entwickelte Version ihrer Software, die sogenannte FSD Beta Software, die gibt es im Moment nur in Nordamerika für Kunden. Die hat inzwischen überhaupt nichts mehr mit unserer Autopilot-Version zu tun, die wir hierzulande fahren. Und selbst wenn ihr das FSD-Paket gekauft habt, seid ihr hierzulande mit einer Software unterwegs, die der FSD Beta in vielen Dingen sehr weit nachsteht. Das liegt vor allem an zwei Gründen. Zum einen konzentriert sich Tesla darauf, die FSD-Beta-Version erstmal in den USA so weit wie möglich zu entwickeln. Sie wollen das autonome Fahren erstmal dort knacken und dann den weltweiten Rollout vornehmen. Nichtsdestotrotz haben wir bereits gehört, dass FSD-Beta bereits in verschiedenen Ländern, auch in Europa, getestet wird. Das sind also bereits Testfahrzeuge damit hier unterwegs. Tesla bereitet sich also auf den Europa-Launch vor, fehlt allerdings noch der zweite nötige Schritt und das ist die Regulierung. Hier gab es vor ein paar Tagen News und die kamen ursprünglich aus dem TFF-Forum über einen User namens Skrys. Ich hoffe, den spricht man so aus. Ich habe die Nachricht allerdings auf X gelesen und zwar zusammengefasst von jemandem namens Elektro Timmy, der schrieb: Schlechte Nachrichten für FSD-Beta außerhalb Nordamerikas. Die GRVA hat nicht über den Entwurf abgestimmt, da es noch zu viel zu diskutieren gibt. Daher soll die ADAS Task Force den Entwurf weiter ausarbeiten. Ja, was zum Henker ist die GRVA? Schauen wir auf die Webseite der UNECE. Die GRVA ist eine Arbeitsgruppe des World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations und Teil der UNECE. Genauer steht hier, die GRVA ist die Arbeitsgruppe, die Verordnungsentwürfe, Leitfäden und Auslegungsdokumente zur Annahme durch das übergeordnete Gremium WP29 vorbereitet. Es gibt also die Arbeitsgruppe und dann ein Gremium, das darüber abstimmen muss. Die GRVA befasst sich mit Sicherheitsbestimmungen im Zusammenhang mit der Fahrzeugdynamik, Bremsen, Lenkung, fortgeschrittene Fahrassistenzsysteme, automatisierte Fahrsysteme und Cybersicherheitsbestimmungen. Ja, zurück zum Tweet von Elektro-Timmy, der schrieb: Über den überarbeiteten Entwurf soll auf der nächsten GRVA-Sitzung Ende Januar 2024 abgestimmt werden. Um die vorgegebenen Fristen einzuhalten, muss der Entwurf jedoch bis Ende Oktober 2023 fertiggestellt und eingereicht werden. Und das ist schon mal die erste große Hürde. Um das zu schaffen, hat die Taskforce 2 Meetings anberaumt, am 5. und zwischen dem 23. und 27. Oktober. Danach muss der Entwurf im Weltforum diskutiert werden, wobei die nächste Sitzung für Anfang März geplant ist. Das ist also das übergeordnete Gremium, das darüber dann diskutieren muss. Da der Entwurf sehr kurz vor diesem Termin vorgelegt wird, ist es unwahrscheinlich, dass er dann im März diskutiert werden kann. Das bedeutet, dass der Entwurf bis zur Sitzung des Weltforums im Juni 2024 warten müsste. Eine endgültige Regelung ist dann frühestens im Januar 2025 möglich. Ja, die Mühlen der Bürokratie mahlen eben sehr langsam. Schlechte Aussichten für die FSD-Beta-Software in Europa. Im TFF-Forum war dann auch noch zu lesen: Es gibt wohl noch die Hoffnung, dass die FSD-Beta-Software vielleicht zunächst nur auf der Autobahn kommen könnte, denn das ist regulatorisch betrachtet wohl einfacher. Aber auch hier ist die Lage unklar. Die GRVA, die arbeitet wohl auch für eine Regulierung außerhalb der Autobahn, also innerorts und auf Landstraßen. Im TFF-Forum steht da sinngemäß, dass hier die entsprechende Regulierung erweitert werden soll, auf deren Grundlage die Level 3 Stausysteme unter anderem von Mercedes bereits zugelassen sind. Aber auch das scheint langwierig zu sein. Und der User im TFF-Forum spekuliert hier und sagt, die Erfahrungen zeigen aber, wenn man eine Level-2-Regulierung von Januar 22 auf jetzt Januar 25 verschieben kann, so wird eine Level-3 und mehr Regulierung mit Sicherheit noch weiter verschoben werden. Ja, das klingt danach, als ob unser Freund Alex Vogt recht behalten wird. Er sagte in Hamm beim elektrischen Community-Treffen, dass wir hier in Europa das autonome Fahren als allerletztes bekommen werden. Einfach, weil dieser regulatorische Prozess so komplex und langwierig ist. Ich persönlich hoffe ja immer noch, dass ein besonderes Event vielleicht das Ganze beschleunigen könnte. Wir haben es mit ChatGPT erlebt. Das, so sagt man, war der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Und das hat doch einiges bewegt in der Industrie und auch in eigentlich fast allen Firmen, die ich kenne. Das hat die ganze Wirtschaft wach und durchgerüttelt. Und ich frage mich, was passiert, wenn Tesla zum Beispiel mit seiner Real-World AI einen ChatGPT-Moment erleben wird. Was passiert, wenn sie es tatsächlich zeitnah lösen und in den USA dann Robotaxis unterwegs sind? Könnte sowas auch die Regulierung beschleunigen? Was denkt ihr? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ansonsten, so wie es heute ausschaut, könnte da frühestens was im Januar 2025 gehen. Wir wechseln mal das Thema und kommen zum Tesla Energy Bereich. Es geht um virtuelle Powerplants, also virtuelle Kraftwerke. Hier gibt's ein neues, und zwar in San Diego. Das ist im Moment noch recht klein. Tesla hat ja erst vor kurzem angefangen, erste Besitzer von Powerwalls dazu zu animieren, dem VPP in San Diego beizutreten. Und wir haben ja einen User, der gepostet hat, dass sein System akzeptiert wurde. Er hat einen Screenshot dazu veröffentlicht und hier drauf ist gut zu sehen, dass im Moment 244 Haushalte daran teilnehmen. Finde ich toll, dass man hier als Kunde auch die Transparenz hat, wie groß das Ganze eigentlich ist. Wir werden in Zukunft immer mehr solcher VPPs von Tesla sehen. Pilotprojekte laufen dazu ja auch in Deutschland schon. Ich hoffe, dass wir hier sehr bald auch sowas bekommen. Dann gab's noch einen interessanten Tweet von Tesla Europe und hier geht es um Tesla als Geschäftswagen, als Flottenfahrzeug. Tesla Europe schrieb, unsere Tesla for Business Plattform macht das Flottenmanagement super einfach. Sie können Ihre Flotte überwachen, Fahrertransfers durchführen, auf Fahrzeugdokumente zugreifen und mehr, Sonder- und Bestandsfahrzeuge bestellen, dynamische Vorlaufzeiten erhalten und Lieferinformationen überprüfen. Dann gibt's selbstverständlich automatische Zahlung für Wartung, Abonnements und das Aufladen. Sie können die anstehenden Servicebesuche managen, den Service-Status einsehen und Kostenvoranschläge verwalten. Verfügbar ist das Ganze in ausgewählten Märkten in Europa und im Nahen Osten. Ja, würde mich interessieren, ob jemand von euch da draußen das Flottenmanagement-Tool von Tesla verwendet und wie er es findet. Ich habe dazu vor einiger Zeit ein interessantes Interview mit dem Armin Zeder aus der Schweiz machen dürfen. Der war nämlich da quasi Pilotkunde. Er hat als einer der allerersten diese Plattform benutzen dürfen. Ich verlinke euch das Video hier gerade nochmal. Das ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem, glaube ich, gibt es einen sehr guten Einblick, wie diese Flottenplattform ausschaut. Ich habe auch kürzlich mit ihm gesprochen und er sagte, ja, die hat sich inzwischen gut weiterentwickelt. Aber die Grundfunktionalität, die war auch schon bei unserem Gespräch vorhanden. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Elon Musk, der hat einen Preis diese Woche gewonnen. Und zwar den IAF World Space Award. Die schrieben dazu auf X, Gratulation an unsere Preisträger. Elon Musk ist der Gewinner des IAF World Space Awards. Stephanie Bandnarek nahm ihn in seinem Namen entgegen. Der IAF World Space Award für Teams wurde an die NASA, die CSAASC und auch die ESA verliehen und während der Eröffnungszeremonie an Pam Melroy überreicht. Elon nahm diesen Post auf und bedankte sich. Ich danke Ihnen im Namen der Mitarbeiter von SpaceX, denen alle Anerkennung gebührt. Ja, und wie als Belohnung dafür durfte der Cybertruck eine Runde bei der Starbase drehen. Da gab's sehr schöne Bilder davon. Vor allem, wie er einen großen Raptor-Engine von SpaceX zog. Eindrucksvolle Bilder. Tesla hat mal wieder die Preise gesenkt. Diesmal in den USA. Schauen wir gleich mal auf einen Tweet von Sawyer Merritt, der schreibt, Tesla hat die Megapack-Preise um etwa $10.000 oder 0,72% gesenkt. Naja, Megapack, $10.000, das ist nicht so interessant. Viel spannender sind die neuen Preise für Model 3 und Model Y. Denn auch hier gab es Preissenkungen und die nicht zu knapp. Wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass Tesla ein Real Wheel Drive Model Y eingeführt hat, also ein heckgetriebenes Model Y, das es vorher so in den USA noch nicht gab. Das ist eigentlich das einzige Modell, bei dem der Preis gleich geblieben ist. Das startet weiter bei $43.990. Kommen wir mal zum Long Range und zur Performance-Variante des Model Y. Der Blick in den Konfigurator zeigt, das Long Range Model Y ist $2.000 billiger geworden, kostet jetzt $48.490 und die Performance-Variante $52.490. Auch hier sind $2.000 weniger zu bezahlen. Schauen wir mal in den Konfigurator zum Model 3, denn auch hier sind die Preise gepurzelt. Das heckgetriebene Model 3, das startet jetzt bei $38.990. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist vor der Subvention. Das Long Range Model 3 kostet $45.990 und die Performance Variante rund $51.000. Ja, das Performance Model 3 ist $2.250 günstiger. Bei der Long-Range-Variante und bei der heckgetriebenen Variante sind es $1.250, die man sich ab jetzt spart. Dafür gab es auch noch eine Änderung beim Referral-Programm. Und zwar bekommt man jetzt hier, wenn man sein neues Model 3 oder Model Y bestellt, nicht mehr $500 gutgeschrieben, sondern nur noch $250. Das war ja übrigens auch mal bei $1.000, die man hier als Käufer bei Benutzung eines Referral-Links gutgeschrieben bekam. Ja, wie wirken sich diese Preissenkungen aus? Vermutlich massiv auf die Konkurrenz. Hier sind gerade Teslas Fahrzeuge nochmal ein Stück attraktiver geworden. Das Long Range Model Y zum Beispiel, das kostet jetzt nach der Subvention nur noch $41.000. Das liegt gleich auf mit Verbrenner-SUVs und ist aus einer Perspektive, was die Gesamtkosten im Verbrauch vor allem angeht, natürlich unschlagbar. Das ist gut für die Verkaufszahlen bei Tesla. Vermutlich nicht ganz so gut für den Kurs der Tesla-Aktie. Zumindest, wenn man kurzfristig denkt. Aber wenn man kurzfristig bei der Tesla-Aktie denkt, naja, dann ihr wisst schon, wie der Satz zu Ende geht. Was die Tesla-Aktie kurzfristig macht, ist Elon Musk völlig egal. Und er stellt hier Volumina über die Marge. Das ist ganz wichtig. Es geht um die Erschwinglichkeit der Fahrzeuge, damit sich die Leute die Autos auch leisten können. Dadurch kann Teslas Mission erfüllt werden, den Übergang hin zu nachhaltigen Energie und Transport zu beschleunigen. So, und für alle die, die diese schöne Erklärung, dass Tesla das aus reiner Nächstenliebe macht, nicht glauben, gibt es hier eine zweite Erklärung. Und zwar ist Elon der Überzeugung, dass FSD kommen wird. Tesla ist kurz davor, das autonome Fahren zu lösen und jedes Fahrzeug da draußen hat die nötige Hardware dazu. Das bedeutet, je mehr Tesla Fahrzeuge auf der Straße hat und auf die Straße bringt, umso mehr Fahrzeuge können später das Upgrade auf die FSD-Version machen. Ja, und dadurch erhöht sich die Marge auf die Fahrzeuge im Nachgang sozusagen unglaublich. Hier ist es also nur wichtig, wie groß die Installationsbasis von Tesla da draußen ist. Ja, und auch aus diesem Grund ist Elon die Marge hier erstmal egal. Ende der Geschichte. Na, da habe ich es doch super hingekriegt, mal wieder das Bild vom gierigen Milliardär ins rechte Licht zu rücken, oder? Die Preissenkungen bei den Tesla-Fahrzeugen über die Zeit sind schon der Wahnsinn. Hier ein Tweet von Sawyer Merritt dazu, der schrieb, im Dezember 2022 kostete ein Long Range Model Y $65.990. Im Oktober 23 nur noch $48.490, ein Unterschied von 25%. Wenden wir unseren Blick nach Norwegen. Hier wurden die Preise fürs Tesla Model Y gerade angehoben. Morten Lund schrieb hier, Model Y Preiserhöhung in Norwegen zwischen $1.850 und $2.150 sind die Preise hier nach oben angepasst worden. Lokale Anpassungen sind also möglich, seht ihr schon. Tesla wird in den unterschiedlichen Märkten die Preise immer mal wieder nach oben und nach unten anpassen. Insgesamt ist trotzdem ein Trend nach unten hin zu erkennen. Das liegt daran, dass sie die Produktionskosten immer weiter nach unten bringen können. Dadurch sind solche Preissenkungen dann möglich. Und das, obwohl Tesla damit dann immer noch ausreichend Gewinn macht. Im Gegensatz zur Konkurrenz. Das muss einem beim Kauf eines Tesla-Fahrzeugs klar sein, da sollte man sich im Nachhinein nicht drüber ärgern. Ich versuche mir zu sagen, dass im Moment des Kaufs ich mit dem Preis einverstanden bin und was dann in Zukunft mal damit passiert, wer weiß das schon. Ist so ein bisschen wie beim Laptop-Kauf früher, das habe ich ja auch schon öfters hier gesagt. Wechseln wir mal das Thema und kommen zu Teslas Lithiumfabrik. Hier gibt es Neuigkeiten auch diesmal von Sawyer Merritt. Die kamen ursprünglich über die Plattform keytv.com. Er schrieb, Tesla erwartet, dass die Produktion in seiner Lithium-Raffinerie in Texas früher als erwartet anlaufen wird. So jemand namens Jason Bevan, der ist Senior Manager of Operations bei Tesla. Zitat, wir werden ungefähr zu Beginn des nächsten Jahres mit der Inbetriebnahme der Anlagen beginnen und das wird sich in der ersten Hälfte des Jahres fortsetzen, sagte er. Sie werden in der zweiten Hälfte des Jahres dann die Produktion hochfahren. Hier kann Tesla wohl dann ein bisschen früher als erwartet starten. Das eine sehr positive Nachricht. Kommen wir mal zu einem Post auf X von Hyundai und Kia. Die schreiben, in dem Bestreben, unsere Elektroautokunden zu unterstützen, wird Hyundai ab dem vierten Quartal 2024 offiziell den nordamerikanischen Ladestandard NACS von Tesla übernehmen. Alle neuen und aufgefrischten Hyundai EVs werden Zugang zu mehr als 12.000 Tesla Superchargern in ganz Nordamerika erhalten. Tesla begrüßt das und sagt herzlich willkommen. Drive Tesla Canada ist hier noch was Witziges aufgefallen. Schaut euch mal das Foto genau an. Sie haben doch da tatsächlich ein Foto genommen, auf dem ein Hyundai zu sehen ist, mit dem Tesla Supercharger, der natürlich nicht in die Buchse passt. Keine Ahnung, wie sie den da befestigt haben, schaut auf jeden Fall lustig aus und ist das offizielle Pressemitteilungsfoto von Hyundai. Ja, die Liste der Automobilhersteller, die den Ladestandard von Tesla in den USA übernehmen, die wird immer länger. Ford hat den Anfang gemacht, GM ist nachgezogen. Inzwischen sind Mercedes, Volvo, eben Kia und Hyundai jetzt alle nachgezogen. Und es gibt eigentlich nur noch wenige Hersteller, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Unter anderem Volkswagen zum Beispiel. Toyota, Stellantis, Mazda fallen mir noch ein. Meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis die diesen Schritt tun und bis dahin fallen sie einfach im Wettlauf um die amerikanischen Kunden weiter zurück. Denn ums Supercharger-Netzwerk kommt heute kein Automobilhersteller mehr herum. Wieso soll ich mir ein Auto von Renault kaufen, wenn der Hyundai beim Supercharger-Netzwerk laden kann? Kommen wir mal zu ein paar Bildern, die auch von Drive Tesla Canada stammen. Die haben Bilder vom brandneuen Innenraum des Tesla Model Y aus Shanghai gepostet. Schaut ihr euch mal an. Hier ist gut zu erkennen, wie die Textilleiste mit der Ambientebeleuchtung ausschaut. Findet ihr das besser als die Holzleiste, die da vorher drin war? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich finde, das schaut besser aus. Allerdings nicht so gut wie das Weiß im Innenraum. Das ist auf jeden Fall meine Präferenz. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Kommen wir noch zu einer Nachricht aus Deutschland. Hier ein Post auf X mit einem Hinweis zum Performance Model 3. Das wird ja von vielen heiß erwartet und hier gibt's jetzt Neuigkeiten. Zitat. Bestehende Tesla Model 3 Performance Bestellungen in Deutschland werden jetzt in der Tesla App als mit einem zu erwartenden Auslieferungstermin April bis Juli 2024 angezeigt. Vielleicht ein gutes Zeichen, dass ein neues Performance Model 3 Highland bald kommen wird. Das denke ich auch. Und meine Frage war ja immer, warum sollte denn kein Performance Model 3 kommen? Aber gut, schön zu sehen, dass es hier jetzt eine Zeitangabe gibt, auch wenn man die natürlich wie immer mit Vorsicht genießen sollte. Dann kommen wir noch zu tollen Zahlen aus der Türkei. Hier hat ja Tesla vor kurzem begonnen, Fahrzeuge zu verkaufen. Und hier gibt's jetzt das erste Ergebnis. Im Monat September wurden in der Türkei 4.700 Tesla-Verkäufe registriert. Diese Zahlen kommen von Roland Pircher auf X. Er schrieb, bester Monat aller Zeiten mit plus 57% gegenüber dem Vormonat, bestes Quartal aller Zeiten und plus 820% gegenüber dem Vorquartal. Die Türkei gibt also Strom. Das ist übrigens mehr als im September in Deutschland ausgeliefert wurde. Die Zahlen vom KBA zeigen es. Hier wurden in Deutschland lediglich 4.216 Tesla-Fahrzeuge zugelassen. Das ist übrigens keine gute Zahl für ein Quartalsende, finde ich, wenn man mal die Größe des deutschen Automobilmarktes in Betracht zieht. Die Deutschen weiterhin zögerlich, was Tesla angeht, aber irgendwann, so bin ich mir sicher, schnallen es die Leute. Auch bei uns, auch wenn es hier immer ein bisschen länger dauert. Tesla hat einen interessanten Livestream gepostet und zwar von einer Fahrt mit dem Cybertruck durch die Wüste Mexikos, genauer gesagt durch Baja California. Hier ist Tesla seit über einer Woche mit zwei Cybertrucks unterwegs. Es geht um Offroad-Testing und da schauen wir natürlich gleich mal rein. Fotos von diesen Cybertrucks sind übrigens schon vor über einer Woche aufgetaucht. da war zu erkennen, dass einer von ihnen eine Starlink-Antenne auf dem Dach installiert hatte. Das war schon ein erster Hinweis, dass hier bald was Interessantes vielleicht kommen könnte, aber es war natürlich auch keine Garantie. Jetzt haben wir tolle Bilder und erste Infos zu diesen Offroad-Tests. Tesla ist hier mit zwei sogenannten Release-Candidates frisch aus der Fabrik unterwegs. Es geht um Offroad- und Haltbarkeitstests auf einer der anspruchsvollsten Straßen der Welt. In San Diego ging die Fahrt los und Tesla ist, wie gesagt, seit bereits einer Woche unterwegs. Die Fahrt geht eigentlich über die gesamte Baja California Peninsula herunter bis nach Cabo. Im Moment haben sie schon über 1280 Meilen hinter sich. Das müssten so roundabout 2000 Kilometer sein. Und die beiden Cybertrucks, die sind übrigens unverändert, bis auf zwei, drei kleine Details. Zum einen hat Tesla hier Rennsitze verbaut und auch ein 5-Punkt-Gurtsystem. Das ist schon klar, glaube ich. Die Fahrer werden hier auf so einer Fahrt natürlich besonders durchgeschüttelt. Aber ansonsten sind das Cybertrucks von der Stange. Ach ja, jetzt hätte ich fast die Starlink-Antenne vergessen. Die gibt's natürlich auch noch drauf. Die benötigt Tesla selbstverständlich, um hier Daten zurück an Tesla zu schicken. Und praktischerweise kann man dann eben auch mal noch einen Livestream absetzen. Interessanterweise hat Tesla für diese Fahrt ein Netz an Destination-Chargern vorher aufgebaut. Das wird auch nach dieser Fahrt hier bestehen bleiben. Deswegen sagt Tesla, dass hier jeder Tesla-Fahrer im Prinzip diese Route ab jetzt fahren kann. Sie sagten auch, dass der Empfang und die ganze Reise eine wunderbare Erfahrung war. Sie haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, viel Feedback erhalten. Und so hat der Trip, der insgesamt sehr hart war, dann doch sehr viel Spaß auch gebracht. Ja, vor allem wurde eben getestet, wie der Cybertruck sich auf vollkommen unterschiedlichem Terrain verhält. Sie sind damit durch die Wüste gefahren, durch Kakteenwälder, alles, was es in der Baja California eben so gibt. Und es gab sogar ein paar Stürme und auch ein paar Gewitter. Die einzigen Probleme, die es gab, waren zwei platte Reifen, die sie hatten. Ansonsten hat der Cybertruck aber hervorragend diesen Test absolviert. Wortwörtlich sagten sie, die Trucks sind hardcore, machen super Spaß und halten einfach sehr viel aus. Ja, und diese Offroad-Fähigkeit, die lässt sich eben im Cybertruck auch sehr schön einstellen. Er fährt sich sehr komfortabel auf herkömmlichen Straßen, lässt sich dann aber eben auch in den sogenannten Offroad-Modus versetzen. Ja, und durch die Luftfederung und die aktiven Stoßdämpfer verändert sich das Fahrverhalten dann komplett. Die Tests waren also bisher erfolgreich. Sie konnten die Fahrzeuge bis ans Extreme testen, was die Software angeht, was die Hardware angeht, was die Firmware angeht und natürlich jede Menge Daten dafür auch sammeln. Als Fazit sagten sie, es ist super eindrucksvoll gewesen und sie feiern das Team, das den Cybertruck konstruiert hat, gebaut hat, geplant hat. Denen gebührt das große Lob hier. Der Cybertruck ist ein höchst leistungsfähiges Produkt und er wird sehr bald kommen. Dieser Livestream ist ein guter Hinweis darauf und Tesla hat jetzt auf X auch ein extra Account für den Cybertruck kreiert. Ich denke, wir stehen ganz kurz vor der Ankündigung eines Delivery Events. Der Hype um dieses Fahrzeug ist sehr groß. Wir haben zum Beispiel diese Woche im Peterson Museum eine Versteigerung erlebt. Hier wurde eine sehr frühe Reservierung auf den Cybertruck versteigert mit einer sehr niedrigen Fahrgestellnummer. Sawyer Merritt hat dazu getwittert und schrieb, das Peterson Museum versteigert einen Low Win, also eine niedrige Fahrgestellnummer von 2024 für den Cybertruck, während der 29. jährlichen Gala am 7. Oktober. Die Veranstaltung wird von Jay Leno moderiert. Die Karten für die Gala beginnen ab $1,750 und gehen bis $30,000 für einen Premier-Tisch. Seien Sie einer der ersten Besitzer des Cybertrucks. Und das finale Gebot für diese Versteigerung, das lag bei sage und schreibe $400,000. Wir wechseln mal das Thema und kommen zu Hinweisen auf Pläne für eine Batterie-Recycling-Anlage von Tesla. Die kommen von drivetesla-canada.ca und die schreiben, Tesla plant eine eigene Zell-Recycling-Pilotanlage, um die Rohstoffrückgewinnung in Eigenregie durchzuführen. Die Anlage wird bei der Giga Nevada gebaut werden, wie aus aktuellen Stellenausschreibungen hervorgeht. Ja, die Giga Nevada, die soll ja massiv ausgebaut werden. Tesla will hier nicht nur den Tesla Semitruck bauen, sondern eben auch eine große Batteriezellproduktion aufziehen. Da macht es selbstverständlich Sinn, dass auch das Thema Recycling adressiert wird. Denn im Unterschied zu Verbrennern, wo man den Sprit nur einmal verbrennen kann und er dann weg ist, kann man Batterien nach ihrer Lebenszeit recyceln und die Rohstoffmaterialien zurückgewinnen. Das ist wirtschaftlich sehr viel attraktiver, als sie in der Natur abzubauen. Und genau deswegen muss sich auch niemand Sorgen machen, dass eventuell Batterien aus Elektroautos auf der Müllhalde landen. Lesen wir mal weiter im Artikel. Da steht, vor etwa zwei Wochen hat Tesla mit der Suche nach einem Cell Recycling Operator für verschiedene Schichten begonnen. Die Stellen sind in der Abteilung Construction and Facilities aufgeführt. Und aus den Stellenbeschreibungen geht hervor, dass die Mitarbeiter in diesen Positionen mit dem Betrieb der Zellrecycling-Pilotanlage befasst sein werden. Ja, dann kommt ein Auszug aus dieser Stellenbeschreibung und am Schluss schreiben sie noch, im Moment ist dies die erste Erwähnung einer solchen Anlage. Tesla-Batterien sind zu fast 100% recycelbar, so der Impact-Report des Unternehmens fürs Jahr 2022. Ja, und ich glaube, das ist auch nur logisch, dass Tesla das hier selber macht. Das entspricht einfach der DNA von Tesla, alles selbst zu machen. Vertikale Integration ist hier das Stichwort. Das heißt aber auch nicht, dass sie nicht mit anderen Zulieferern oder anderen Firmen, wie zum Beispiel Redwood Materials, in Zukunft bei diesem Thema zusammenarbeiten werden. Genau das sehen wir eigentlich überall bei Tesla. Selbst wenn Tesla selbst Batteriezellen baut, kaufen sie weiterhin von Zulieferern. Das liegt einfach auch an dieser Wahnsinnsskalierung, die Tesla hier durchführt. Und genau deswegen werden wir beim Recycling hier Ähnliches erleben. Kommen wir mal zu spannenden News zum Tesla Semi-Truck, dem vollelektrischen LKW von Tesla. Die kommen diese Woche von drive.com.au, einer australischen Webseite. Und hier geht es um die Frage, ob der Tesla Semi-Truck in Australien zugelassen werden darf oder nicht. Da schauen wir mal rein. Ein neues Gesetz, das breitere LKWs auf australischen Straßen zulässt, könnte den Verkauf des elektrischen Tesla Semi-Trucks in Australien ermöglichen. Anfang dieses Monats kündigte die australische Regierung an, die maximale Breite von LKWs auf 2,55 Meter zu erhöhen. Eine Zunahme um 50 mm. Das wird ermöglicht, sofern die LKWs mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet sind, darunter der Technologie zur Reduzierung des toten Winkels, elektronischer Stabilitätskontrolle, fortschrittlicher Notbremsung und Spurhalteassistent. Ich denke, das sollte beim Tesla Semi alles erfüllt sein. Angeblich war Volvo vor allem verantwortlich für dieses Gesetz, aber auch Tesla hat ja verschiedene Anträge bei der Regierung gestellt. Nicht ganz klar ist, so geht's hier weiter im Text, ob der mittig angebrachte Fahrersitz des LKWs den australischen Konstruktionsvorschriften entspricht oder nicht. Hier sind also noch Fragen offen. Aber eine ganz große Hürde ist hier gerade für den Tesla Semi-Truck genommen worden. Ich finde das höchst spannend zu sehen, denn vor kurzem habe ich ein Interview auch mit dem Markus Erdmann von Designwerk geführt. Das verlinke ich euch hier eben nochmal. Und der hat sich über das Thema geäußert, ob denn der Semi-Truck vielleicht zu uns nach Europa auch kommen könnte, in der Form, in der er heute besteht. Er sagte in dem Interview Folgendes.
Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für groß, dass der so in Europa zugelassen werden kann.
Ja. Höchst spannend. Schaut euch das Interview an. Das lohnt sich wirklich. Und ich glaube, wir dürfen uns auf die Erweiterung von der Giga Berlin freuen. Vielleicht baut Tesla den Semi-Truck ja dort. Dazu müsste meines Erachtens auch erstmal die Batteriezellfertigung vor Ort gemacht werden. Es ist also noch ein langer Weg hin, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das mit der heutigen Form und dem heutigen Design, das finde ich sensationell. Wenn diese Informationen für euch interessant waren, lasst mir bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.